Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon, guten Abend. Ein Theaterabend über die Treuhand. Mozarts Oper Le Nozze di Figaro in Hannover, Pina Bausch Tanztheater in Wuppertal und ein Online-Lexikon zu Migrationsbegriffen. Das sind unsere Themen heute. Was haben die Bauernkriege des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit mit dem Ende der DDR zu tun? Diese Frage stellt der Dramatiker Thomas Freier mit dem Titel seines Stücks Treuhand Kriegspanorama. Gibt es Parallelen in der Abwicklung von DDR-Firmen, die von der Treuhand vorwiegend unter Profitaspekten unternommen wurde, und der Revolte der Bauern und Bergleute gegen Unterdrückung und Ausbeutung? Einer dieser Bauernkriege, die der Luther-Anhänger Thomas Münzer vor 500 Jahren anführte, wurde in einem monumentalen Gemäldepanorama verewigt, geschaffen von Werner Tübke, dem damaligen Rektor der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. 1987, kurz vor der Wiedervereinigung, wurde dieses Panorama in Bad Frankenhausen fertiggestellt. Thomas Freier erzählt in Treuhand Kriegspanorama zwar vordergründig eine Familiengeschichte, will aber die langen historischen Linien bis in die Gegenwart untersuchen. Ob das in der Inszenierung von Regisseur Jan Gehler am Deutschen Nationaltheater in Weimar gelang, das weiß Thilo Sauer.
Vor 35 Jahren setzte Werner Tübke seine Signatur unter das sogenannte Bauernkriegspanorama. Dieses riesige Gemälde dient dem Dramatiker Thomas Freier als Folie für sein Stück über die Treuhand. Auf der Bühne des E-Werks, der Nebenspielstätte des Weimarer Nationaltheaters, ist aus weißen Quadern eine Wand aufgebaut, auf der ein Ausschnitt des Monumentalgemäldes zu sehen ist. Das Bild wird zum vielfältigen Symbol, zum Beispiel für einen aussichtslosen Kampf.
Ich will wissen, wie es war.
Nee, du willst nichts wissen, du willst mir ans Bein pissen.
Nee, ich will mit dir reden.
Das Stück Treuhand Kriegspanorama erzählt auch die Geschichte eines Generationenkonflikts. Ein Mann um die 40 kehrt nach Hause zurück. Er wühlt sich durch die Biografie seines Vaters, ehemals Kali-Kumpel aus dem Bergwerk in Bischofferode. Auch dieser Betrieb namens Thomas Münzer sollte von der Treuhand an einen westdeutschen Investor veräußert werden. Dagegen wehrte sich die Belegschaft, besetzte den Schacht und trat in den Hungerstreik.
Wenn das alles gebrannt hätte, damals.
Wenn der übergesprungen wäre, der Funke.
Wenn das wirklich überall gewesen wäre, euer Bischofferode.
Überall die Haufen plötzlich in der ostdeutschen Landschaft.
Besetzte Werke gegen die Laufrichtung der Ereignisse.
Dann hätten wir es geschafft.
Bühnenbildnerin Sabrina Rox hat dazu ein passendes Bild gefunden. Große weiße Quader stehen auf der Bühne. Sie bestehen aus Papierschnipseln. Ein Verweis auf bisher mangelnde Aufarbeitung und fehlende Einsicht in die Dokumente. Aus diesen Ballen lässt Regisseur Jan Gehler immer wieder neue Bühnenbilder bauen. Ein riesiges Sofa oder einen engen Schacht. Für die Treuhandgesellschaft wird aus den Quadern zunächst eine Pyramide gebaut, die dann in ein großes Loch umgewandelt wird.
Blindflug, was für ein vierte Land. Exterritorialer Wahlkampf, aller Orten. Importware, Führung, Finanzierung, Drucker, Strategie.
Kohl spricht und spricht.
Es ist kein Abend der Betroffenheit. Autor und Regisseur haben nur wenige Jahre in der DDR gelebt. Alle Mitglieder des Ensembles sind nach der Wiedervereinigung geboren. Das erlaubt Distanz zu diesem komplexen Thema. Der Vater erzählt die bekannte Geschichte vom Ausverkauf der DDR. Der Sohn zweifelt, ob diese Betriebe in der freien Marktwirtschaft überlebt hätten. Mit dokumentarischem Material lässt Freier die Sicht der Treuhandmitarbeiter einfließen, die vor einer unlösbaren Aufgabe standen.
Und während das Geld
nicht fließt im Land, weil die Währung zu hart ist
für die weichen Versprechen und
die Straßen immer enger werden, durch die, die man dorthin gesetzt.
Leider entstehen auch einige Längen, wenn die Fakten allzu trocken referiert werden oder die Regie sich zu lange in Inszenierungsideen verliert, wenn zum Beispiel Zitate der Treuhandmitarbeiter in ein Showsetting eingebettet werden und dabei an Bedeutung verlieren. Am stärksten wird der Abend, wenn die Inszenierung Tempo aufnimmt, wenn die Schauspieler in einer grandiosen Ensembleleistung spielerisch zwischen den großen historischen Ereignissen und der konkreten Familiengeschichte wechseln.
Die meisten wollen das neue Geld, den Katalog, die Winterkollektion. Alles muss im Überfluss vorhanden sein.
Thomas Freier hat mit Treuhand Kriegspanorama einen fein komponierten Text geschaffen, der geschickt mit den Zeit- und Erzählebenen spielt und viele Perspektiven auf ein umstrittenes Thema zulässt. Immer wieder greift er auf das Bauernkriegspanorama zurück, lässt Thomas Müntzer und Helmut Kohl auftreten, erzählt aber auch die greifbare Geschichte einer Familie voller Enttäuschungen, Schweigen und Missverständnisse. Daraus entwickelt Regisseur Jan Gehler mit dem Ensemble eine Inszenierung, die dynamisch und sogar humorvoll ist. Die große Stärke des Abends am Weimarer Theater besteht darin, dass er eben nicht nur erzählt, wie unfair die Treuhand und wie ruhmreich die Kali-Kumpel waren. Denn die bis heute anhaltende Enttäuschung über die leeren Versprechen der Kohl-Regierung werden sichtbar. Aber es wird auch gezeigt, wie groß die Erwartungen an den Westluxus waren und wie überfordernd der Transformationsprozess war. So entsteht tatsächlich ein facettenreiches Panorama, das nicht nur als Erklärung für Politikverdrossenheit herhalten muss.
Thilo Sauer über das Stück Treuhand Kriegspanorama, das gestern in Weimar am Deutschen Nationaltheater uraufgeführt wurde. Die Formulierung Menschen mit Migrationshintergrund steht schon länger in der Kritik, die sich vor allem an der unterschwelligen Stigmatisierung stört. Ist also Asylanten besser oder Asylsuchende? Das Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien an der Universität Osnabrück will solche Fragen mit einem Inventar der Migrationsbegriffe klären. Seit gestern steht dieses Inventar online und untersucht zum Beispiel das Wort Drittstaatsangehörige oder Ausländer. Historisch, semantisch und für Interessierte mit Literaturempfehlungen ausgestattet. Luise Sammann stellt das Projekt vor, das die Universität Osnabrück gestern präsentierte.
Es ist soweit. Wir möchten mit Ihnen heute den Launch des Inventars der Migrationsbegriffe feiern.
So richtig nach Feierstimmung klang es nicht, als Mitherausgeberin Inken Bartels von der Universität Osnabrück gestern online die Geburt der Internetseite www.migrationsbegriffe.de verkündete. Corona eben. Dabei war der Anlass tatsächlich ein besonderer, denn obwohl das Thema Migration seit Jahrzehnten zu den Top-Themen gehört, sei es in der medialen Berichterstattung, in politischen Debatten oder auch an manchem Abendbrotstisch, fehlt bisher oft die sprachliche Grundlage. Ist etwa der Begriff Migrationshintergrund überhaupt noch der richtige? Und was meinen die, die von einer postmigrantischen Gesellschaft reden? Das multimediale Inventar der Migrationsbegriffe setzt genau bei diesen Unsicherheiten an, so Mitherausgeberin Isabella Löhr vom Centre Marc Bloch in Berlin.
Wir müssen sprechen und als Gesellschaft müssen wir erst recht sprechen und uns verständigen. Also fangen wir doch eben auch genau da an. Das heißt, gemeinsam über Sprache zu sprechen und uns dafür zu sensibilisieren, welche Probleme sie mitbringt. Wenn ich das weiß, fange ich an, viel vorsichtiger zu sprechen. Und dann merke ich auf einmal, ich habe mit meinem eigenen Sprechen Verantwortung.
Und so richtet sich das Inventar der Migrationsbegriffe ausdrücklich nicht nur an Wissenschaftlerinnen, sondern auch an Privatpersonen, Mitarbeitende bei Behörden und Initiativen, an Medienschaffende und PolitikerInnen. In den möglichst leicht verständlich gehaltenen Essays und Artikeln beleuchten namhafte Migrationsforscher aus Deutschland und der Schweiz Begriffe von A wie Ausländer über H wie Herkunft bis Z wie zweite Generation. Wer oder was waren zum Beispiel die überwiegend syrischen Menschen, die 2015 um jeden Preis versuchten, Schutz in Europa zu finden? Asylsuchende? Flüchtlinge? Migranten? Ein Blick ins Inventar zeigt, jeder dieser Begriffe steht auch für einen Kontext, in dem er verwendet wurde und sagt vor allem viel aus über diejenigen, die ihn anwenden und ihre Intention dabei. Ein richtig oder falsch gibt es in diesem Sinne nicht, betont der Historiker Kian Espahangisi von der Universität Zürich.
Was mich überzeugt hat, bei dem Inventar mitzumachen, war das Angebot, da einen historischen Essay schreiben zu können, in dem man nochmal wirklich aufdröseln und analysieren kann, wie ein Begriff entsteht, wie sich die Bedeutungen verändern, welche Facetten er hat und wo er vielleicht auch mal umstritten ist. Wo ich nicht mitgemacht hätte, das wäre ein Glossar gewesen mit Begriffserläuterungen, weil das finde ich problematisch. Definitionen tun eben meistens so, als könne man festlegen, was ein Begriff bedeutet und verstecken dabei auch, dass Definitionen selbst ja auch ein Statement sind aus einer bestimmten Perspektive. Und was ich dabei auch noch problematisch finde, ist, dass es wie so das Bedürfnis bedient, immer den richtigen Begriff zu verwenden. Diese verzweifelte Suche nach dem richtigen Begriff.
Vor allem in Alltagssituationen, so Kian Espahangisi, sei ja letztendlich viel entscheidender, wie wir miteinander umgehen. Sein Ziel sei es deswegen nicht, den einen richtigen Begriff, wohl aber die Kompetenz für einen mündigen Umgang mit Sprache zu vermitteln. Wie wichtig die allein für Medienschaffende ist, zeigte der Taz-Journalist Christian Jakob gestern am Beispiel der Berichterstattung über Geflüchtete Anfang der 90er Jahre. Fast jede Minute ein neuer Asylant, titelte die Bild-Zeitung damals. Auch andere Medien stimmten in den Ton ein und prägten damit Wortwahl und Blickwinkel zahlreicher Menschen in Deutschland.
2015, als dann erneut viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, da war vieles anders, aber es ist auch die Berichterstattung anders gewesen. Es gab eine gestiegene Sensibilität dafür, was bestimmte Worte auch anrichten können. Man kann es zum Beispiel, finde ich, gut daran sehen, dass es damals immer Asylant hieß, später ist dann auf Kritik eingegangen worden und Flüchtling gesagt worden und dann heute in der Regel Geflüchteter. Und es ist durchaus denkbar, dass es da also noch weitere Begrifflichkeiten gibt in der Zukunft.
Denn abgeschlossen ist der Prozess noch lange nicht, wird es wohl auch nie sein. Allein ihn anzustoßen, ist für Mitherausgeberin Isabella Löhr schon jetzt einer der großen Verdienste des Inventars der Migrationsbegriffe.
Ich merke, seitdem wir mit dem Inventar arbeiten, dass ich wirklich angefangen habe, anders zu sprechen. Dieser Reflexionsmoment, der kommt im Alltag zunehmend rein und das ist das, was wir erreichen wollten mit dem Inventar und was unser Ziel ist.
Luise Sammann über das Inventar der Migrationsbegriffe im Netz zu finden unter migrationsbegriffe.de. Als der französische Tausendsasser Beaumarchais wenige Jahre vor der Französischen Revolution seine Komödie Le Mariage de Figaro schrieb, stellte er die zeitgenössischen Ungerechtigkeiten mit ziemlich frechem Humor auf der Bühne aus. Die Doppelmoral des Adels, die Ohnmacht des dritten Standes und auch die der Frauen, wenn es um die Verfügbarkeit ihrer Körper ging. Mozart hatte den Stoff zusammen mit seinem Librettisten Lorenzo da Ponte kongenial in der Oper Le Nozze di Figaro vertont. Bis heute ist das Stück ein Dauerbrenner. Am Staatstheater Hannover hat die amerikanische Regisseurin Lydia Steyer der Gesellschaftskritik in Le Nozze di Figaro nun noch ein Quantum hinzugefügt. Elisabeth Richter berichtet.
Die Musik ist ein Traum und sie erzählt von einem Traum. Ein Graf hat seine Frau mehr als einmal betrogen und bittet sie um Verzeihung. Und auch für die anderen Paare des Stücks scheint es ein Happy End zu geben. Figaro und Susanna, die Bediensteten, dürfen heiraten. Der erotisch verwirrte Page Cherubino bekommt Barbarina. Bartolo und Marcellina, Figaros Eltern, feiern auch Hochzeit. Mit der schönsten, aber auch gleichzeitig schmerzvollsten Musik lässt Mozart die Ambivalenz der Situation spürbar werden. Die Freude ist brüchig, jeder weiß das und doch setzen viel zu wenige Regisseurinnen und Regisseure hier ein Fragezeichen. Lydia Steyers Inszenierung an der Staatsoper Hannover steckt dagegen voller Fragezeichen und Zuspitzungen. Und zwar von Anfang an. Sie beginnt nicht mit der spritzigen Ouvertüre, sondern setzt die trügerische Idylle des vermeintlichen guten Endes davor. Die Paare besingen in Rokoko-Kostümen das Glück. Nach 2 Minuten geht es dann wirklich mit der Ouvertüre von vorne los. Nach 3,5 Stunden sehen wir dieselbe Szene noch einmal, aber so wie die wirklichen Gefühle in Lydia Steyers Interpretation sein könnten. Der Graf und Susanna lieben sich tatsächlich. Im Verwirrspiel der Gartenszene am Schluss tauchen beide mit Koffern auf. Es scheint, sie wollen ihre Liebe leben und fliehen, allen Standesunterschieden zum Trotz. An der Unmöglichkeit dieses Traums zerbricht der Graf fast. Bariton German Olvera spielt dies in einer Mischung aus Verzweiflung und Sarkasmus. Auch Susanna bricht in Tränen aus. Sie löst sich dann aus dem Ensemble und beobachtet es von einem Steg vor dem Orchester aus. Sie ist die Hauptfigur und nicht Figaro. Lydia Steyer erzählt die Geschichte aus ihrer Perspektive. Susanna ist immer präsent. Sie hält selbstbestimmt die Fäden in der Hand, emanzipiert sich von ihrer Zofenrolle und hat eigentlich für jeden Sympathien. Wenn sie sich nur nicht in den Grafen verliebt hätte. Sarah Brady agiert sehr authentisch, mit Esprit und Tiefe. Und wie sie mit ihrem leuchtenden Sopran die berühmte Rosenarie sang, das war einer der Höhepunkte des Abends. Musik Die Bühne von Momme Hinrichs zeigt hintereinander liegende, nach vorne offene Zimmer eines opulenten Rokoko-Ambientes. Sie werden immer wieder parallel zum Bühnenrand verschoben, was schnelle Perspektivwechsel ermöglicht. Die Wände sind dunkel und wirken wie angekohlt. Zum trügerischen Ende fangen sie auch noch Feuer. Die alte Ordnung, das System, das Halt gab, löst sich auf. Lydia Steyer zeigt subtil Frust, Wut und Dekadenz am Vorabend der Französischen Revolution. Da ist ihre alkoholisierte Gräfin, die nicht mehr aus dem Bett kommt. Da poltert und trampelt ein ungeordneter Dienstbotenhaufen lautstark das eigentlich grazile Ballett. Und da versammelt Figaro als Revolutionsführer Massen um sich, die lautstark Figaro, Figaro brüllen. Man kann bei diesen karikaturistischen Zuspitzungen auch an heute aufgebrachte Querdenker oder Kapitolsstürmer denken. Musikalisch sorgt Dirigent Giulio Cilona am Pult des Niedersächsischen Staatsorchesters für ebenso viel Schwung wie die szenische Aktion. Manche Passagen hätten aber durchaus mehr Ruhe vertragen. Sängerisch bleiben neben Sarah Brady als Susanna besonders der kernige Bariton von Hermann Olvera als Graf und der warm flexible Mezzosopran von Nina van Essen als Cherubino im Gedächtnis. Eine Produktion, die optisch, szenisch und musikalisch in jeder Sekunde spannend ist.
Elisabeth Richter über Lydia Steyers Inszenierung der Mozart-Oper Le Nozze di Figaro am Staatstheater Hannover. Das Opernhaus in Wuppertal hat sich in den letzten Jahren mit einem ambitionierten Spielplan einen guten Ruf verdient. Aber nicht nur Musiktheater kommt hier auf die Bühne, sondern auch das Tanztheater Pina Bausch. Beide Sparten waren allerdings wegen der Pandemie und der Schäden durch die Flut im Sommer monatelang auf Ausweichspielstätten angewiesen oder konnten gar nicht aufführen. So musste das Stück Schlafende Frau von Rainer Behr, Choreograf und Mitglied im Pina Bausch Ensemble, mehrfach verschoben werden. Gestern konnte der Tanzabend endlich auf der Bühne vor Publikum gezeigt werden. Nicole Strecker war dabei.
Früher gehörte die Entstehung eines Stückes zum Mysterium der Kunst. Aber seit Corona ist es ganz normal geworden zu verraten. Hier konnte lange nur per Videokonferenz geprobt werden. Hier wurde eine Choreografie quasi telemedial und in Einzelbetreuung entwickelt. Das bleibt nicht ohne Folgen fürs Produkt. Soli in Serie sind so entstanden. Jetzt kommen sie als kluge Montage in bewährtem Pina Bausch-Verfahren auf die Bühne und führen in die Albtraumwelten der Tänzerinnen und Tänzer. Eine Frau knallt ihren Körper unbarmherzig gegen einen Tisch, als wolle sie testen, was zuerst bricht, Knochen oder Platte. Eine andere verliert sich mit VR-Brille in einem virtuellen Glücksspiel bis zum hysterischen Kollaps. Ein Mann hantiert wie der geheimnisvolle Puppenbauer Dr. Coppelius in einer Art Werkstatt mit Akkuschrauber und Schleifstein, wobei ihm sein eigener Körper offenbar fremd geworden und zum Cyborg mutiert ist. Hinter ihm liegt eine Frau, wohl die titelgebende Schlafende, was aber keine weitere Rolle spielt. Stattdessen kampftanzt eine andere Frau wie eine Actionheldin, offenbar wild vor allem gegen sich selbst. Über ihr schwebt ein Knäuel von Scheinwerfern wie ein UFO. Oder nein, bei längerer Betrachtung dieser immer wieder eingesetzten Requisite könnte sie auch das sein, der Nachbau des Coronavirus als kunstvolle Technikskulptur. So abstrakt, dass es nicht klamaukig, sondern wirklich originell ist. Ein pandemieinspiriertes Stück also hat Choreograf Rainer Behr da geschaffen. Jedenfalls dürfte das seuchengeplagte Publikum an die Verzweiflungswut des Tanztheaterensembles bestens andocken können. Dabei verrutscht Behr der Szenenreigen nie ins platte Corona-Klischee. Wir könnten genauso gut auch bei den letzten Überlebenden nach einer Katastrophe gelandet sein. Seit 1965 ist Rainer Behr Mitglied im Pina Bausch Ensemble. Und sein Tanz sah früher schon so aus, als müsse er vor seinen inneren Dämonen davonrasen. Ein Irrwisch und Besessener, immer kurz vor der Explosion. Diese Energie reicht er jetzt an die Jüngeren im Tanztheaterensemble weiter. Und es ist großartig, die sonst im soften Pina-Bausch-Modus bewegten Tänzerinnen und Tänzer mal fast so entfesselt zu sehen, als wären sie der Stuntman-Trupp des Belgiers Wim van de Kabus. Die Älteren bringen dazu den klassischen Tanztheater-Charme ins Geschehen. Nazareth Panadero, die Dienstälteste des Abends, haut mal wieder ein paar großartige Pointen raus und knurrt: Versprecht euch nicht zu viel vom Ende der Welt. Oder Julienne Stanzek mit ihrem ewig jung bleibenden Körper. Wie eine Hexe huscht sie auf die Bühne und verwirrt mit kleinteiligem Gestentanz die Sinne. Schüttelt sie das berühmte lange Bauschhaar, stieben Staubwolken auf. Das lässt sich durchaus als ironische Reminiszenz an die stets wallende Haarpracht in Pina-Bausch-Stücken verstehen, ohne dass Rainer Behrt deshalb auf das Tanztheater-Markenzeichen verzichten würde. Auch in Sachen viel zu lange Länge, 2,5 Stunden. Und mit der Mischung aus Poesie und Grausamkeit bleibt Behr der Tradition treu. So zeigt er sich mit dieser starken Arbeit als Musterschüler aus dem Bauschkonvent. Und zwar im besten Sinn. Seine schlafende Frau weckt die Tanztheaterästhetik aus dem Dornröschenschlaf, verpasst ihr zeitgenössisch ruppiges Temperament und Popkulturelemente. Die Königin ist tot, es leben ihre Prinzen und Prinzessinnen.
Nicole Strecker über das Tanztheater »Die schlafende Frau« von Rainer Behr in Wuppertal. Anlässlich des 80. Jahrestages der sogenannten Wannsee-Konferenz hat die UN-Vollversammlung eine Resolution verabschiedet. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann.
Gemeinsam werden wir die Erinnerung an die Opfer lebendig halten, twitterte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Damit reagiert sie auf eine Resolution gegen die Leugnung des Holocausts, die gestern durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Den Text hatten Israel und Deutschland gemeinsam verfasst. Mit der Resolution einigte sich die UN auf eine klare Definition der Holocaustleugnung und rief die sozialen Netzwerke dazu auf, Antisemitismus und die Leugnung des Völkermords online effektiver zu bekämpfen. Die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem äußerte sich dazu positiv und wies auf die Gefahr hin, dass eine Verzerrung der Shoah zur Rechtfertigung vergangener und gegenwärtiger Untaten dienen könne. Mit einer solchen Verzerrung historischer Ereignisse hat auch eine der wichtigsten deutschen Holocaust-Gedenkstätten zu kämpfen. Derzeit erfährt die Gedenkstätte Buchenwald laut einer Pressemitteilung einen nie dagewesenen Shitstorm an Hass und böswilligen Unterstellungen. Anlass seien die vor Ort geltenden Corona-Maßnahmen. Besorgt zeigen sich neben der Gedenkstätte auch die Bündnispartnerinnen und Partner der sogenannten Weimarer Erklärung. Eines Manifests, das sich 2019 aktiv gegen die versuchte Einflussnahme rechtsextremer Kräfte auf die demokratische Bildungsarbeit stellte. In der kommenden Woche werden die Unterzeichner der neuen Weimarer Erklärung für ein solidarisches Miteinander in einer Pressekonferenz über die aktuellen besorgniserregenden Entwicklungen sprechen. Mehr zum Thema am Montag im Gespräch mit Jens-Christian Wagner, dem Leiter der Gedenkstätte Buchenwald. Das Münchner Museum 5 Kontinente hat in einem Forschungsprojekt rund 50 Gegenstände aus seiner Sammlung als mögliche koloniale Raubkunst identifiziert. Unter anderem 3 Blashörner, 2 Rindenbastklopfer und mehrere Waffen. Nach vorläufiger Einschätzung stammen die Objekte aus problematischen Erwerbsumständen, also beispielsweise Militäraktionen, teilte das Museum heute mit. Noch unklar ist die Provenienz des hölzernen Blaue Reiterpfostens. Die Nachforschungen im vermuteten Herkunftsgebiet in Kamerun gestalteten sich wegen der dortigen bürgerkriegsartigen Verhältnisse als besonders schwierig. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts werden am heutigen Abend in einer Online-Veranstaltung präsentiert. Morgen mehr in Kultur heute. Brasilien trauert um die Sängerin Elsa Soares, die im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Seit den 60er Jahren war sie als Königin des Sambas bekannt, doch darauf beschränkte sie sich nicht. In ihren über 30 Alben mischte sie Samba immer wieder mit Jazz, Elektro, Hip-Hop und Funk. Selbst in einem armen Viertel aufgewachsen, sang sie mit ihrer rauen Stimme gegen soziale Ungerechtigkeit und Rassismus in ihrem Heimatland an. Sie wurde mit Alben wie Deus e Mulher, Gott ist eine Frau, zu einer feministischen Ikone. Soweit die Kulturmeldung.
Mit Lena Fuhrmann. US-Außenminister Blinken und sein russischer Kollege Lavrov haben sich in Genf zu Gesprächen getroffen. Ein Thema in den Informationen am Abend mit Theo Gers nach den Nachrichten. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.